Nanotechnologie hat also beinahe unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten. Nanopartikel haben fast schon märchenhafte Eigenschaften. Aber wo kommen sie eigentlich her? Wie lassen sich überhaupt solche Strukturen herstellen, die so klein sind wie ein Millionstel Millimeter? Keine Pinzette ist klein genug, etwas so Winziges zu packen. Jedes Zittern der Hand entspricht bei diesen Größenanordnungen einem Sprung von der Erde zum Mond. Eine Bauanleitung für Nanopartikel hat sich Marcel Langer am Institut für anorganische Chemie geholt. Professor Klaus Feldmann erklärt die beiden Königswege, über die man zu den kostbaren Winzlingen kommen kann.
Also die grundsätzlichen Methoden, um Nanopartikel herzustellen, sind eigentlich drei verschiedene Wege. Der eine Weg ist der sogenannte Top-Down-Approach. Also man geht von etwas Großem zu etwas Kleinem. Das heißt, man nimmt einen makroskopischen Festkörper und durch physikalische Kräfte, typischerweise Mahlen, wird er halt so lange zerkleinert, zerlegt, bis man irgendwann im Nanobereich angekommen ist. Das muss man sich vielleicht so vorstellen, dass man am Anfang irgendwie so eine Art Sand hat. Das sind so typische mikrometergroße Partikel und die eben so lange zermahlt, bis man im gewünschten Größenbereich ist.
Im Prinzip funktioniert diese Top-Down-Methode also eigentlich ganz einfach. Allerdings hat sie einen großen Nachteil. Diese Methode ist nämlich ziemlich unpräzise. Es ist schwer, die Größe der entstehenden Teilchen genau zu kontrollieren. Das ist bei den anderen Methoden zur Herstellung von Nanoteilchen einfacher. Bei den sogenannten Bottom-up-Methoden werden die Nanopartikel nämlich Stück für Stück durch chemische Prozesse zusammengebaut.
Wir gehen aus von einer Lösung. Eine Lösung ist ein Gebilde, in dem nur die Flüssigkeit vorliegt und kein Festkörper. Und die grundsätzlichen Prozesse der Nanopartikelbildung sind eigentlich zwei. Erstens die Keimbildung. Die Keimbildung ist der Moment, wo in der Flüssigphase zum ersten Mal der zweite Aggregatzustand, nämlich fest, auftritt. Das ist der erste wichtige Punkt. Der zweite wichtige Punkt ist dann das Keimwachstum, also die schon vorhandenen Keime lässt man weiter wachsen bis zu der Größe, die man dann endgültig haben möchte.
Im Winter machen wir uns einen ganz ähnlichen Vorgang zunutze. Jeder kennt diese kleinen Handwärmer aus Plastik, die mit einer klaren Flüssigkeit gefüllt sind. Darin schwimmt ein kleines Metallplättchen. Wenn man dieses Plättchen knickt, wird der Handwärmer langsam hart und erwärmt sich dabei. So ähnlich entstehen auch Nanoteilchen. Alles beginnt mit einem Kristallisationskeim. Im Handwärmer ist es das Metallplättchen, bei den Nanoteilchen ein ganz bestimmtes Molekül. Aus diesem Keim wächst dann ein Kristall. Das passiert, indem sich immer mehr Moleküle aus der Flüssigkeit an den Keim andocken. Im Handwärmer passiert das so lange, bis keine Flüssigkeit mehr übrig ist.
Nanopartikel ist genau das Gegenteil. Ich muss das Wachstum unterbinden und möglichst nur eine Keimbildung erzeugen, so dass die Partikel eben sehr klein bleiben und eben keine makroskopischen Kristalle daraus werden.
Damit die Nanopartikel rechtzeitig mit dem Wachsen aufhören, muss sehr genau auf die Konzentration der verschiedenen Bestandteile der Lösung geachtet werden. Außerdem muss natürlich die Temperatur stimmen und zu lange darf man auch nicht warten. Wenn man das alles gut im Griff hat, kann die Größe der entstehenden Nanoteilchen sehr gut kontrolliert werden. Dann schwimmen die fertigen Nanoteilchen also jetzt in der Lösung.
Je kleiner die Partikel sind, desto schwieriger kann man sie abtrennen. Ein klassischer Weg ist schlicht Zentrifugation. Das heißt, man steckt die Dinge in eine Zentrifuge, beschleunigt. Wenn die Partikel sehr klein sind, dann braucht man dafür Zentrifugalkräfte im Bereich von 100.000 bis 1 Million G. Ein Flugzeugpilot oder ein Astronaut erreicht vielleicht so bis 10 G. Das heißt, das ist also schon wirklich ein sehr schnell laufendes Karussell. Das ist natürlich in gewisser Weise aufwendig. Darüber hinaus gibt es aber auch Tricks durch Änderung des Lösemittels, quasi die Stabilisierung der Partikel im Lösemittel aufzuheben und dann setzen sie sich von alleine ab.
Damit ist der Herstellungsprozess abgeschlossen und die Nanoteilchen können verwendet werden. Natürlich funktioniert das selten reibungslos, denn genau die Eigenschaften, die die Nanoteilchen so nützlich machen, bereiten bei der Herstellung Probleme. Ähnlich wie beispielsweise Staubkörner nach und nach zu Fusseln zusammenklumpen, so haften auch die Nanopartikel aneinander. Dabei entstehen dann Klumpen unterschiedlicher Größe.
Das ist natürlich genau das, was man nicht möchte. Man möchte möglichst eine einheitliche Partikelgröße, also keine weite Verteilung, möglichst nur genau 5 Nanometer Partikel oder 10 Nanometer oder 50 oder sonst was. Das kann man durch zwei klassische Wege erreichen. Einerseits durch Verdünnen, dann ist aber natürlich auch pro Liter Lösemittel oder pro Liter Wasser, umso weniger Nanopartikel habe ich dann vorliegen.
Außerdem kann man noch versuchen, die Nanopartikel so zu beschichten, dass sie nicht aneinander haften können. Das ist eine Methode, die recht gut funktioniert, allerdings verändert man so natürlich auch die Teilchen und manchmal stört es in der Anwendung.
Wenn wir kurz in der Industrie schauen, es gibt letztlich alle drei Methoden, sowohl Top-Down, also Mahlprozesse, das ist vielleicht das gängigste, das geht ohnehin in großen Mengen, eben mit gewissen Einschränkungen bei der Qualität, das ist sicherlich das billigste Verfahren, aber sowohl Gasphasenabscheidung als auch Flüssigphasenmethoden werden in der Industrie im großen Maßstab bereits verwendet, schon seit vielen Jahren.